Ich hätte gern noch ein paar Sätze zu dem Bogen, den Frau Hornstock von meinem Vater hergeschlagen hat, gesagt. Mir ist in den erst letzten Wochen klar geworden, dass Vater zu der Generation gehörte, wo die kriegsbezogene Industrie im Osten enteignet und auf neue Basis gestellt wurde, nämlich eines volkseigenen Betriebes, während ich plötzlich 1990 vor dem Thema stand, ein volkseigenes Kombinat wieder in eine privatkapitalistische Organisationsform zu überführen. Das ist die Spanne der beiden Generationen, die natürlich auch unsere Geschichte sehr anschaulich darstellt. Der Versuch, es anders zu machen, mit großen Aufwendungen in persönlichen Einsatz und die Erkenntnis, dass es dann nicht gelungen war und wie muss es jetzt weitergehen. Frau Hornstock hat zu einem Salon eingeladen. Ich würde also gern eine Variante wählen, die dem Salon gemäß ist in unserer Abwicklung. Da habe ich schnell nochmal ins Lexikon geschaut und habe also herausgelesen, dass es eine Bühne für die Kunst der Konversation, des freien Gedankenaustausches über aktuelle politische, religiöse, ethische und ästhetische Fragen ist. Damit müsste ich mich sehr zurücknehmen, eher weniger erzählen und mehr diskutieren, wollen wir mal schauen, ob das gelingt. Ich sage auch im Nachhinein überschauend meine Generaldirektorenzeit oder überhaupt die Zeit als Wirtschaftsleitender Funktionär. Ein Vergnügen haben wir nicht gehabt. Das intellektuelle Vergnügen des Streitens um bessere Lösungen. Dazu waren wir nicht herausgefordert. Wir hatten uns einzuordnen in vorgegebene Lösungen. Natürlich mit der eigenen Initiative, das ist ganz unstrittig. Aber eben jenes intellektuelle Herausforderung, sich mit den Fragen seiner Zeit auseinanderzusetzen, dieses Vergnügen muss man uns natürlich jetzt durchaus gönnen. Und insofern hoffe ich, wir können darüber auch genügend Zeit einordnen, um zu fragen, zu antworten und zu diskutieren.
Darf ich mit einer Frage beginnen?
Ja.
Genau. Was waren denn die, also im Ministerium wurde schon oft über das ECO beraten, es war das Sorgenkind sozusagen des Ministers. Was waren denn eigentlich die Probleme des ECO?
Zunächst möchte ich Sie ganz kurz berichtigen, es gab kein Eisenhüttenkombinat, sondern es gab das Bandstahlkombinat.
Ja.
Eisenhüttenstadt war der Stammbetrieb des Kombinates. Dazu gehörten dann Oranienburg, Salzungen, Burg, Olbernhau. Und insofern hatte man also natürlich die Gesamtheit jener Produktion in der DDR, die sich Bleche und Bänder nannte. Alles, was dünnes Blech war und alles, was dünn geschnitten als Band war, wurde im Eisenhüttenkombinat als Stammbetrieb und darüber hinaus in den Kombinatsbetrieben des Bandstahlkombinates produziert. Eisenhüttenstadt ist eine ganz schwierige Geburt der DDR gewesen. Es ist ja im Unterschied zu vielen anderen Kombinaten, die Aufbauten auf früheren Industriestrukturen 1950 dort gestartet wurden in Eisenhüttenstadt, als Stahlkombinat es aufzubauen. Es war eine großartige Leistung, innerhalb von 4 Jahren 6 Hochöfen aufzubauen und alles, was dazugehört. Das ist ja dann auch ein Massentransportbetrieb, wo mehrere Millionen Tonnen Güter transportiert werden müssen und so weiter. Und die Tatsache, dass das also natürlich enorme Aufwendungen für die junge Republik bedeutete, führte auch dazu, dass im Ergebnis des 17. Juni 1953 der weitere Aufbau des Eisenhüttenkombinates beendet wurde. Der Zeitpunkt, über den wir jetzt reden, 1985, ist dadurch gekennzeichnet, dass die nächsten Etappen dann doch mit der ökonomischen Kraft der DDR in Realisierung gegangen sind, darunter die größte, der größte Westimport einer Industrieanlage, nämlich des Konverterstahlwerkes aus Österreich gekauft, 1984 in Betrieb gegangen und nur schwer aus den Startlöchern gekommen. Das löste natürlich bei diesen Riesenaufwendungen, die man hatte, nichts wie Ärger aus, das ist klar. Von der obersten Spitze angefangen, denn Honecker hatte das eingeweiht.
Sogar mit dem österreichischen
Präsidenten? Gemeinsam mit den österreichischen Präsidenten. Und da ist natürlich sozusagen ein großes Imageproblem. Ja? Das funktioniert nun nicht so, wie es hätte funktionieren sollen. Aber es war natürlich auch die Plananforderung. Die Mengen, die dort geplant waren, waren für die übrigen Werke und Verbraucher dringend erforderlich, einschließlich der Rückzahlung von Aufwendungen, denn es war ein Kompensationsgeschäft. 84 zur Frühjahrsmesse gestartet, 85 im Laufe des Jahres immer noch nicht auf den projektierten Parametern, viel Ärger und die Notwendigkeit für den Minister hier grundsätzlich einzugreifen. Er entschied, dass das am besten gelöst wird, wenn er einen anderen Mann darunter schickt, der andere Mann war ich. In der Sache wohl korrekt, denn von den Stellvertretern von Singhuber war ich der gelernte und studierte Eisenhüttenmann, das war also mein Metier. Die Probleme waren nur hausgemacht. Die Technik war okay. Wir hatten eigentlich eine recht gute Ausbildung unserer Leute in Linz bei der Föst durchgezogen. Aber es ist eben eine Sache zu lernen und es ist eine andere Sache, es dann sozusagen ohne den Lehrmeister, der nicht mehr dabei sitzt, es auch wirklich zu handeln. Die gesamte Umstellung von einer, ich sag mal, eher langsamen Metallurgie mit früheren Technologien zu einer Hochleistungsmetallurgie mit dem Konverterstahlwerk war also in Eisenhüttenstadt nicht beherrscht. Die Herangehensweise war bald einsehbar. Wir brauchten Zeit, um sozusagen in den Prozessen und in den Störungen und Havarien, die wir hatten, und jenes Wissen anzueignen, dass man eben nur im Leben selber aufbauen kann. Diese Zeit war aber natürlich aus der Sicht des Ministers und der anderen gesellschaftlichen Kräfte, die also dann in Plankommissionen etc. tätig waren, schon verbraucht. Der Ärger ging also auch mit mir weiter. Singhuber hielt das eines schönen Tages für notwendig, mich zum Kadergespräch zu holen, zu sagen, deine schlechten Leistungen werde ich dir honorieren, indem ich dir 50% deines Gehalts kürze. Und das Gleiche machst du mit deinen Fachdirektoren. Das Letztere habe ich abgelehnt, denn ich hatte ja nun wirklich vor Augen, wie die Männer, wie die Genossen arbeiten. Und das war meine Verantwortung, das konnte ich entscheiden. Das habe ich abgelehnt und dann sitzt hier jemand im Raum, der damals im ZK arbeitete, Abteilungsleiter Klaus Blessing, und dem das natürlich zu Ohren kam und der dem Minister gesagt hat, du hast deine Kompetenzen deutlich überschritten. Ich bekam also bald einen Brief meines Ministers, wo er diese Entscheidung widerrief. Das hat uns natürlich alle nicht in der Sache unterstützt, das ist logisch. Ja. Man war also, anstatt sich nun voll dem Problem zu widmen, eher noch in ständigen Auseinandersetzungen gefragt. Aber okay, ich sag mal heute, das findet in jeder Gesellschaftsordnung statt, dass nachgeordnete Männer von ihren Vorgesetzten mit unterschiedlichsten Methoden zu Leistung animiert oder getrieben werden. Es hat nicht allzu lange gedauert, im Jahre 1987 war dann das Stahlwerk und die gesamten Plandaten bei Eisenhüttenstadt erfüllt und damit also auch eine Atmosphäre des normalen Arbeitens, des Ausgleichs zwischen sozusagen Anforderungen und dem, was man als Ergebnis auf den Tisch legen konnte. Nun zeichnete unseren Minister Singhuber auch aus, dass er sehr zu extremen Darstellungen neigte. Zu meinem 50. Geburtstag 1987 gab es einen Generaldirektor in Eisenhüttenstadt. Da wurden wir mit Lob überschüttet. waren plötzlich das Vorbild für alle anderen Kombinate im Industriezweig. Und ich habe für mich damals rekapituliert, ich habe nie so schimpfliche Kritiken verdient, als auch als es schwierig war, wie also Kurt sie an den Mann brachte, und ich war auch nie so gut, wie er mich hinterher gelobt hat. Das muss alles mehr relativiert werden und in den Zusammenhängen betrachtet werden. Das Eisenhüttenstadt selbst hat natürlich eine ganz besondere, ein ganz besonderes Image gehabt für alle, die dort arbeiteten. Es war zunächst mal ein großer Teil der Belegschaft rekrutiert aus ehemaligen Flüchtlingen. Ich habe mich damit beschäftigt, habe einmal Flüchtlingszahlen verglichen, die in den umliegenden Orten waren, gegenüber den Einwohnerzahlen von 1939. Es war also ein ganz deutlicher Anstieg der Leute, die ja immer noch mehr oder minder hofften, nochmal in ihre aus ihrer Sicht angestammte Heimat zurückzukehren, in die ehemaligen Ostgebiete. Und die Notwendigkeit, einen eigentlich unterentwickelten Landstrich auf der deutschen Landkarte, jetzt nun ein Teil der Deutschen Demokratischen Republik, auch industriell zu entwickeln, war ersichtlich. Und die Notwendigkeit, für diese Menschen da Arbeit und vor allen Dingen auch Wohnung zu schaffen, war auch ersichtlich. Es waren es waren Aufgebote in der ganzen DDR, um Fachleute oder jene, die sich dazu berufen fühlten, nach Eisenhüttenstadt zu holen. Die wichtigste Aufgabe in den ersten Jahren in Eisenhüttenstadt, damit meine ich jetzt die 50er Jahre, war die Ausbildung dieser Leute. Dort eine Ausbildung erhalten, dort sich mit vielen Landsleuten aus unterschiedlichsten Ecken des Ostens zusammenzufinden, dort bald eine Wohnung zu bekommen, dort ein sozial-kulturelles Leben zu erleben, was früher niemand gekannt hatte, das hat natürlich die Eisenhüttenstädter Belegschaft geformt. Insofern waren wohl die meisten der Auffassung, wir sind was Besonderes. Das waren wir vielleicht auch in einer gewissen Beziehung. Aber das Besondere hatte eben auch einen extrem negativen Aspekt. Das konzipierte Eisenhüttenkombinat, das alle metallurgischen Verfahrensstufen von der Erzverarbeitung im Hochofen bis zur Herstellung des Endwalzproduktes an den sogenannten Fertigwalzstraßen, das war die Grundlage aller Beschlüsse, die gefasst wurden, immer wieder neu über die Jahre. Das hat seine endgültige Realisierung dann im neuen kapitalistischen Osten 1997 erfahren. Da kommt einem natürlich auch der spitze Gedanke, nicht? Dass also ein großes Objekt, das Konverterstahlwerk von Erich Honecker, eingeweiht wurde, ein anderes großes Objekt, die Warmwaldstraße von Herrn Kohl. Also der kleine Flecken Eisenhüttenstadt, sozusagen doch mit einer Besonderheit in der deutschen Geschichte. Das unterstreicht man wieder, wir sind etwas Besonderes dort. Die spätere Entwicklung des Kombinates werden wir dann in einer anderen Sequenz versuchen, ein bisschen zu diskutieren. Eisenhüttenstadt hat ja sehr viel Schlagzeilen über 3-4 Jahre gemacht, als es dann darum ging, nun schon nur den Stammbetrieb zu privatisieren. Und dieser Zusammenhang ist also dann vielleicht nochmal gesondert darzustellen. In der Generaldirektorenzeit stand ich vor einer ganz schwierigen Aufgabe, nämlich ich komme nun als jemand, der das Kombinat und den Stammbetrieb eigentlich nicht kannte dahin, denn trotz meiner Pflichten als stellvertretender Minister habe ich dieses Kombinat von innen her nicht gekannt, im Unterschied zum Rohrkombinat und zum Qualitäts- und Edelstahlkombinat, wo ich gearbeitet habe. Und ich hatte zwar den Generaldirektor und die Fachdirektoren getroffen, aber wirklich kennengelernt hatte ich sie auch nicht. Da also nun antreten, in der Erwartung in der Zentrale, dass das nun schnell alles zum Besseren gewendet werden muss, warf natürlich die Frage auf, macht man mit der Mannschaft weiter, die da ist, oder versucht man neue Leute einzusetzen? Ich habe mich für das Erstere entschieden, was mir bei meinem Minister dann auch Vorwürfe eingebracht hat. Die Leute, die es früher nicht gekonnt hätten, die würde ich also jetzt weiter stützen. Aber ich glaube, die einigermaßen angemessene Zeit, bis die Probleme überwunden waren, deuten doch darauf hin, dass man das Vertrauen in die Leute haben konnte. Es waren ja in der Regel auch alles wissenschaftlich-technisch ausgebildete Leute mit vielen Jahren Erfahrung in Kombinatsführungsfunktionen. Und insofern bin ich hinterher sehr froh gewesen, dass ich diesen Weg gewählt habe, anstelle eines Kaderumsturzes, von dem man ja im Vorhinein auch nicht weiß, ob man da immer die richtige Hand hat bei der Auswahl der Leute. Empfangen wurde ich natürlich eher mit starken Vorbehalten. Nur kommt nun einer noch und noch aus Berlin, ja, der soll uns das nun hier beibringen, wie das hier geht. Es kam also ganz wesentlich darauf an, nicht zu sagen, da kommt jemand, der jemandem was beibringt, sondern da kommt jemand, der sich an die Spitze dieses Kollektivs stellen will und der also mit den Männern und Frauen, die da sind, versucht, das zu meistern. Die Gestaltung meines Arbeitstages waren dann im großen Umfang Betriebsrundgänge, Früh-, Spätschicht, Nachtschicht natürlich eingeschlossen, sondern am Sonntag auch. Präsent sein, mit den Leuten vor Ort reden.
Arbeitsbeginn?
Nach Arbeitsbeginn war bei uns offiziell 6:45. Da man, wenn 6:45 sozusagen dann die Mannschaft antrat, nach Möglichkeit wissen möchte, musste, was denn in den 24 Stunden davor einschließlich Nachtschicht passiert war, musste ich also, war meine Überlegung, zwischen 6:45 im Betrieb sein, um erst zum Dispatcher zu gehen. Alle Zahlen waren ja in ordentlichen Metallurgie zusammengetragen. Entsprechend früher steht man auf. Eine ganze Reihe von Wochen hatte ich das Vergnügen, meinen Minister früh um 6 zu rapportieren. Da war die Nachtschicht ja noch gar nicht so richtig zu Ende, ne? Aber es sollte also über die 24 Stunden rapportiert werden. Man findet da seine Wege und seine Lösungen, wie man das macht. Aber es war natürlich zeitlich sehr belastend, das muss man sagen. Alle anderen Genossen, Männer, die in dieser Funktion auch sind, werden wissen, wie lang der Arbeitstag eines Generaldirektors ist. Aber das war ja in der Zentrale auch nicht viel anders. Ja. Auch da haben ja nun in den Ministerien und in der Planungskommission und so weiter, war ja kein 8-Stunden-Tag angesagt. Insofern ist das vor Ort natürlich deutlich und sichtbar, aber auch in den anderen Ebenen der wirtschaftsführenden Elite, wenn ich dieses Wort mal gebrauchen soll, war das natürlich auch gang und gäbe. Das Eisenhüttenstadt wurde insofern zu einem Zentrum der sogenannten Veredelungsmetallurgie. Es ging also wirklich darum, einen entscheidenden qualitativen Schritt in unserer metallurgischen Industrie voranzubringen, weil etwa ein Drittel der Produkte dieses Konverterstahlwerkes in die anderen Stahlwerke zur Weiterverarbeitung gingen. Ein ganz wichtiges Thema war also die Lieferung des Vormaterials in das Grobblechwalzwerk Ilsenburg. Grobbleche waren für uns wichtig, Schienenfahrzeugbau, Schiffsbau etc. Und so wirkte also dieses Eisenhüttenkombinat Ost mit seinem Stahlwerk in die anderen metallurgischen Betriebe hinein, was nochmal unterstreicht, dass diese zentrale Bedeutung, also es schnell auf Vordermann zu bringen, doch eine große Herausforderung und Notwendigkeit war. So viel von mir zum Generaldirektor.
Ich würde gerne noch zwei Fragen anschließen. Erstens, als Sie vom stellvertretenden Minister zum Generaldirektor berufen wurden, haben Sie sich gefragt, was ist eigentlich ein Generaldirektor? Vielleicht können wir das hier noch mal thematisieren. Das ist das eine. Und das zweite ist das, was ja so die typische Erwartung auch ist. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Partei gelaufen? Mit dem Parteisekretär, mit dem Bezirkssekretär? Und ja, das sind ja ganz wesentliche Elemente. Das erwarten wir ja. Das hören wir ja auch immer, dass die ganz wesentlich war, dass die auch wesentlichen dass die Beziehung sozusagen zur Partei eine wesentliche war. Vielleicht können wir
ja, also mal Sie natürlich,
zu diesem Einstieg da auch in diese ja, Sitzung ja, mit dem Wirtschaftssekretär also, was da erzählen. Ja, genau.
Hm. Also natürlich war klar, ein Generaldirektor ist ein Generaldirektor. Aber
soll ich mich heraussuchen? Sie suchen das aus dem Arbeitsgesetzbuch, ne?
Ja, ich so. Hab's ja nicht.
Okay.
Aber es überraschte mich dann schon, als ich sozusagen in den Gesetzesunterlagen der DDR noch einmal nachlas und ich feststellte, dass der Generaldirektor die alleinige persönliche Verantwortung trägt. Die alleinige persönliche Verantwortung. Da kommen einem dann doch mal Gedanken, weil der zweite Satz in kollektiver Beratung mit allen übrigen, naja, das ist gut, aber kollektiv ist natürlich nie in der Verantwortung, der Generaldirektor ist in der Verantwortung. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu einem Vorstand in einer Aktiengesellschaft heutzutage, wo der erste Mann nur einer unter den anderen ist, prima sind der Paris, aber nicht sozusagen der allein Kommandierende. Das war in unseren Kombinaten allerdings der Fall. So, das ist eine gute Lösung. Denn was heutzutage sozusagen in demokratischen Entscheidungsprozessen alles für Unsinn passiert, vor allen Dingen wie viel Zeit liegen gelassen wird, das wissen wir natürlich alle. Auf der anderen Seite ist also das alleinige Kommando zuletzt eben doch etwas, wo die Frage, hast du das richtig entschieden, ein mehr beschäftigt als mir lieb war, muss ich sagen. Die Frage, wie war denn das nun mit der Partei? Ihr wart ja alle gegängelt, ihr wart ja sowieso bloß Parteileute, die eingesetzt wurden. Ausdrücklich betone ich hier, ich habe Sorge gehabt, dass mein fachliches Wissen für diese Funktion zu schmal war. Ich hatte in den 50er Jahren studiert, in den 80er Jahren kam ich nach Eisenhüttenstadt. Das eigentliche Leistungsspektrum des Bankstahlkombinates waren kaltgewalzte Bleche. Das war etwas, was in meinem Studium in den 50er Jahren keine große Rolle gespielt hat. Man muss sich ja auch mal erinnern, ich habe in der UdSSR studiert, ist gesagt worden, die Metallurgie der UdSSR war natürlich nach wie vor Schwerindustrie und Rüstungsgüterindustrie orientiert und nicht Konsumgüterindustrie. Was wir nun unbedingt durchziehen wollten und mit dem Kaltwalzwerk auch gemacht haben, da fehlten ja fachliche Voraussetzungen. Also ich war fest davon überzeugt, das muss ich nachlernen. Alleine, weil ich auf der Parteihochschule war, das ist sicherlich ein interessantes Thema, aber die hat mir beim Verstehen, was ich im Kaltwalzwerk abspielte und wie ich mit dem Chef des Kaltwalzwerkes umzugehen hatte, natürlich nicht geholfen. Beides zusammen akzeptiere ich völlig, fachliche Kenntnisse musste man haben und natürlich auch die politische Orientierung musste unstrittig sein. Aber nur über die Politik und über die parteiliche Zugehörigkeit zu reden und uns Generaldirektoren vorzuwerfen, ihr seid ja sowieso alles bloß Parteileute gewesen, das ist Unsinn. Bei mir im Kombinat war der Forschungsdirektor parteilos, der Chef des Rationalisierungsmittelbaus war parteilos und der Chef der Poliklinik war auch parteilos. Also ich sag mal, es ging durchaus. Mag in anderen Kombinaten anders gewesen sein. Ich kam also nun sozusagen mit neuen Genossen, die in Verantwortung standen im Parteiapparat zusammen. Das war zunächst einmal der Parteiorganisator des Zentralkomitees, ein im Stammbetrieb gewählter Parteisekretär, der sozusagen durch eine gewisse Vollmacht aus der Fachabteilung des Zentralkomitees die Koordinierung der Parteiarbeit im Kombinat führen sollte. Ich habe mit ihm kein Problem gehabt. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass der Günther Schneider froh war, dass der Karl Döring kam. Also hier hatten wir doch ein unterschiedliches Niveau seines Ausbildungsgrades und seines Erfahrungsgrades. gegenüber dem, was ich in meinem bisherigen Leben an Erfahrung ansammeln konnte. Der zweite war der erste Kreissekretär, mit dem man häufig zusammenkam. Der erste Kreissekretär, Siegfried Ludwig, war ein ganz toller Mann. Ich habe bis heute sehr freundschaftliche Beziehung zu ihm. Man sieht sich. Der hatte also eine klare Auffassung, wenn wir uns zu einem Problem finden, dann müssen wir diskutieren. Und nicht die Auffassung, also ich habe hier nur die Idee, du hast das jetzt so und so zu machen. Das gab es bei den Siegfried Ludwig überhaupt nicht. Nun muss ich sagen, da bin ich vielleicht sozusagen ein absoluter Sonderfall, denn ich hatte auch noch einen Bezirkssekretär, den Jochen Hertwig, der ein nachdenklich Fragender war, und das hat er intensiv gemacht, wenn ihm das als notwendig erschien, aber auch keiner, der mir Vorschriften gemacht hat. Er hatte also eine Herangehensweise, aus seinen Fragestellungen doch zu finden, wie wir es sozusagen dann in der Parteiorganisation auch darstellen. Sein Wirtschaftssekretär war ein anderes Kaliber. Als ich das erste Mal im Parteiaktiv auftreten sollte, im Bezirksparteiaktiv, hat er mich also eingeladen und ich dachte, das ist alles okay, da müssen wir ja mal erzählen, wie ist denn hier nur die Bezirksparteiorganisation, wo sind denn die Stärken und die Schwächen, wie sieht denn die Industrie hier aus und so weiter. Der erzählte mir aber eine Dreiviertelstunde lang, was ich in meinem Diskussionsbeitrag alles sagen soll. Ich habe ihm gesagt, pass mal auf, wenn das so wichtig ist, dann meldest du dich zu Wort und hältst deinen Diskussionsbeitrag. Und den ich halte, den schreibe ich mir selber auf. Nimm das mal bitte zur Kenntnis. Und außerdem habe ich gesagt, ich finde es gar nicht so toll, dass ihr jeden, den ihr bittet, zur Diskussion zu reden, dass ihr den von Anfang bis Ende brieft, anstatt mal zuzuhören, wo der so Schub kriegt. Der kommt ja aus irgendeiner Parteigruppe oder sonst woher. Na, das war natürlich keine sehr schöne Reaktion des neuen Mannes hier, aber auch der Dieter Weber, das war der Wirtschaftssekretär, fand dann doch im Laufe der Zeit, dass wir am besten miteinander ordentlich arbeiten sollen, als dass wir uns vielleicht weiter bekriegen. Also eine Gängelei der Parteiorganisation habe ich nicht erlebt, vor Ort. Die Fachabteilung des Zentralkomitees war schon etwas anderes. Wenn von dort was kam, dann hatte es nahe Weisungscharakter, muss man sagen. Insofern war man gut beraten, das Ohr dran zu haben, um zu kennen, was auf einen zurollt. Das sind meine Erfahrungen mit den Genossen und der Organisation, die wir in Eisenhüttenstadt hatten. Ich glaube aber, dass in der Summe, das ist keine negative Wertung an sich, die Generaldirektoren, die stärkeren Persönlichkeiten gegenüber den Parteisekretären gewesen sind. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel sicher.
Aber sie mussten sich ab und zu eben auch mal durchsetzen, ne? Wie man ja an dem Beispiel sieht. Gut. Ist ja auch gut, ja.
Wer sich nicht durchsetzen kann, kann auch kein Generaldirektor.
Ja. Genau. Ja, vielleicht noch eine Frage. Ich kann die Uhr ehrlich gesagt nicht erkennen.
Ich stelle sie Ihnen mal genau hin.
Ach, danke. Das ja, es ist drei Viertel. Darf ich noch eine Frage stellen oder wollen wir, wie wollen wir verfahren? Können Sie noch zuhören? Noch einen?
Ich würde erstmal Frau Rundschub sagen.
Machen wir erstmal.
Sie heben Ihre Frage auf.
Gut.
Und wir sagen erstmal.
Jetzt kommt erstmal, genau, Herr Professor Rösler, genau.
Ich mache es ganz, also jetzt auf zugespitzt, auf das aber ein bisschen verallgemeinert. Erstmal nur die Bemerkung, die Einweihung dieses vollen Zyklus 1997 ist natürlich ein Ergebnis des neuen Kurses, nicht? Von 1953, weil ja. Da eben besagt wurde, dass man muss diese riesige Zeitdimension mal nehmen. Der neue Kurs wird immer gesagt, da ging bis 55 und dann war Schluss. Nein, für diesen Platz hat er ewig gedauert.
Für welchen Kurs? Ich habe es nicht verstanden.
Neuer Kurs, das ist die, ja, mehr die Lebensmittelindustrie entwickeln und so weiter, um die Unzufriedenheit, die es mit dem 17. Juni gab, um auch, die sich im 17. Juni äußerte, auch, aber auch um zu verhindern, dass neue Unzufriedenheiten kommen, hat man gekürzt. Ne?
Ja, aber
das dauerte, also das ist, der volle Zyklus war natürlich geplant, das sollte alles demnächst kommen, aber das war beides für ein Land, das gleichzeitig noch die 1953 Reparationen, Besatzungskosten, Schwerindustrie, Rüstung, das lief ab 1952 ne, mit der KVB an, war das einfach zu viel gewesen, ja, und dieser Teil ist dann
die Frage bleibt dennoch, warum haben wir uns denn in den höchsten Parteigremien beschlossen?
Ja, ich muss mal sagen, es war 1900, der Fünfjahrplan ist ja 1950, der erste, nicht? Wird er im Prinzip gemacht. Da war nicht klar, ob es überhaupt eine Rüstung, kein Deutscher mehr eine Waffe und so weiter, ob überhaupt eine Rüstung kommen würde. Da war der Druck, der durch den Koreakrieg kam, es könnte jetzt die nächste eine Eskalation geben, hat ab Herbst 1952 die Sowjetunion stark gedrückt, dass die Mittel für die Verteidigung der DDR erhöht werden, ja, und hat ja, insgesamt drei Delegationen sind von Januar bis März 1952, jetzt Partei, ne, Führung, nach Moskau und gesagt, sie sollen uns doch wenigstens die Rückzahlung der SAG-Betriebe, die 1952 gegeben hat, erlassen und sollen uns einen Teil der Reparationen erlassen und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Jetzt könnte ich sagen, unter Stalin, ist ja wurscht. Und demzufolge gab es dieses Problem. Das konnten sie alles nicht voraussehen. Also jetzt ein wenig was ersprechen zugunsten der damaligen Entscheidung, die natürlich aus dieser Sicht anders ist. Die Föstalpine, dieses Abkommen, steht in Zusammenhang mit einer Strategie von Honecker. Kein Wunder, dass er es eingeweiht hat, nicht nur wegen der Größe, die wenig bekannt ist. Alle wissen Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik, nicht? Aber gleichzeitig wurde auf der Wirtschaftsseite eine Strategie entwickelt, das heißt nicht entwickelt, ja, ursprünglich übernommen aus Polen, und die sagte, wir bauen eine Abgrenzung zu Ulbricht. Ulbricht wollte überholen oder einzuholen technisch, nicht? In der DDR entwickeln, Honecker hat gesagt, das ist zu viel. Wir importieren modernste Technik und zahlen dann aus mit den importierten, nein, mit dem, wenn die Fabrik sozusagen läuft, zahlen wir damit zurück. Der große Rechenfehler, insofern ist das, was Karl Döring hier sagte, vielfach aufgetreten war, dass, wenn man so einen, diesen Teil, Betriebsteil oder eine ganze Fabrik implantiert, es nicht, im Schnitt nicht erreicht wird, dass tatsächlich sofort die Qualität und so weiter gebracht wird. Das ist nirgends passiert, das ist eine Illusion gewesen. Das hat man geplant, das war auch stand also im Plan drin, dass das klappt. Das hat es nicht. Es gibt einen Begriff, Tacit Knowledge, also Wissen, dass man sozusagen nicht aus den Beschreibungen und so weiter entnehmen kann, sondern sich aneignen muss, dass der Arbeiter jetzt in diesem transplantierten oder aufgebauten Betrieb dieses Tacit Knowledge, wenn das, solange das nicht da ist, werden die Ergebnisse nicht erreicht. Ich rede jetzt gar nicht von Zulieferung, das ist hier nicht so ein Problem gewesen bei diesem Grundstoffindustriezweig. Tacit Knowledge wird also, ist unheimlich notwendig, und im Westen hat man das, wenn man über Siemens mit Toshiba und so weiter sieht, so gemacht, dass wenn so ein größeres Projekt übernommen wurde, technologisches, die Technologen mitkamen und so lange dabei waren, bis es die Parameter erreicht wurden. Ja?
Das ist in Eisenhüttenstadt nicht anders gewesen. Die Österreicher sind noch längere Zeit da gewesen. Und wir hatten auch die Chance, in Sondersituationen sie wieder zu holen. Nur,
zu wenig,
wo ich den wirklichen Unterschied sehe, ist, dass es also bei uns so schnell sozusagen als unverrückbare Zahl festgeschrieben war, dass es keine Freiheiten gab, mal irgendetwas auszugleichen. Ja? Ich kenne viele Anlaufkurven in westlichen Stahlunternehmen. Unsere war die ambitionierteste.
Ah, dann ist
dort war da sozusagen ein lockeres Herangehen. Mhm. Und ich habe ein gutes Beispiel, das erzähle ich mal ganz schnell noch. Ja, wir haben die Kopplestraße in Ilsenburg rekonstruiert. Das war ein wichtiges Investitionsvorhaben. Das lief nicht an. Da haben wir aus Österreich, das war auch von der Föst, den Chef geholt, und der Herr Püringer erklärt mir, also naja, wir haben natürlich recht, Sie müssen das alles leisten, aber im Moment ist doch der Stahlmarkt schlecht, das wird doch gar nicht gebraucht. Also, dass Sie jetzt von mir verlangen, dass Bus unbedingt morgen diese Produktionshöhe haben, das hat doch mit dem Markt gar nichts mehr zu tun. Meine Antwort war da, ja, bei Ihrem Markt vielleicht, aber mein Markt, der braucht das. Also, jetzt machen Sie mal ran. das zeigt sozusagen ein bisschen die unterschiedliche Betrachtung. Ja? Der ganz strenge, ambitionierte Anforderungen gegenüber einer etwas lockeren Handhabung. Entschuldigung.
Ja, nee, sehr wichtig. Ich komme noch dritt und dann mache ich Schluss und da können die Fragen machen. Das ist die Rolle der Partei in der Kombinatsleitung. Bei der sogenannten durchgängigen Kombinatsbildung, die erste Welle war ja im neuen ökonomischen System 1968 und die zweite und sogenannte durchgängige Kombinatsbildung dann ab 1981. Und dort wurde der Parteibeauftragte geschaffen, das Kombinat, und der sollte, so die Absicht der Zentrale ist natürlich nicht so laut ausgesaugt worden, der sollte die Kombinatsdirektoren, die ja eine große Verantwortung hatten und eine weitere bekamen, der sollte sie davor schützen, dass die Kreissekretäre, ich weiß nicht, wie sie den, der kam hier nicht vor, die Bezirkssekretäre reinreden. Man muss sagen, die Kombinate konzipiert worden, vertikal und horizontal, aber über die Bezirksgrenzen hinweg. Nicht? Sie waren sozusagen DDR-weit. Und man wollte also, dass diese lokalen Interessen des Kreises und des Bezirks, die natürlich die Parteiführung zu vertreten hatte, nicht sozusagen die rationellen Strukturen DDR-weit für diesen Kombinat. Das Ergebnis, das sind Einschätzungen von 1988, waren, es ist gelungen, sozusagen die Einmischung der Kreissekretäre auszuschalten, nicht der Bezirkssekretäre. Das gilt jetzt für alles und wir haben ja nur im Einzelnen gehört, wie es hier war. So viel also ein bisschen zum Rahmen dessen, was Karl Dürr uns hier so interessant erzählt hat. Danke.